Hallo und willkommen zu diesem Prüfungstrainer. Er hilft dir, freie Antworten auf Fragen zu formulieren. Höre dir die Frage in Ruhe an und stoppe dann die Wiedergabe, um deine eigene Antwort zu finden. Danach kannst du die Antwort hören. Oder höre Fragen und Antworten hintereinander an und lerne das Thema auf diese Art und Weise. So oder so kannst du dein Wissen trainieren und überprüfen. Der Prüfungstrainer ist in Einheiten von jeweils ca. 10 Minuten aufgeteilt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Dein Jo Letschert. Nennen Sie Ursachen, Anamnese, Therapie und Prognose der Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Die Ursachen sind meist mehrdimensional, das heißt, es spielen biologische, psychologische und soziale Aspekte hinein. Neben Familien- und Eigenanamnese spielt auch die Fremdanamnese eine große Rolle bei der Diagnose. Weiterhin kommen Psychoedukation, Psychotherapie und Pharmakotherapie in Frage. Außerdem muss die Familie und das soziale Umfeld einbezogen werden. Die Prognose hängt von den nebeneinander wirkenden Störungen, dem Verlauf und vom sozialen Umfeld ab. Wie wird Intelligenzminderung eingeordnet? Es handelt sich um eine stehengebliebene, unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Betroffen davon sind meist Denken, Sprache, motorische und auch soziale Fertigkeiten. Man spricht von niedriger Intelligenz bei einem IQ von 85 bis 70. Menschen mit niedriger Intelligenz können sich im Leben selbst zurechtfinden, Hauptschule und leichte berufliche Tätigkeiten sind möglich. Man spricht von leichter Intelligenzminderungen bei einem IQ von 69 bis 50. Davon sind ca. 80% aller intelligenzgeminderten Menschen betroffen. Besuch einer Schule für individuelle Lernförderung und einfache praktische Tätigkeiten sind möglich. Man spricht von mittlerer Intelligenzminderung ab einem IQ von 49 bis 35. Betroffen von der mittleren Intelligenzminderung sind ca. 12% aller intelligenzgeminderten Menschen. Sie sind abhängig von Fürsorge, Arbeitstätigkeit kann in geschützten Werkstätten stattfinden und ein Besuch der Schule für individuelle Lebensbewältigung ist nötig. Man spricht von schwerer Intelligenzminderung bei einem IQ von 34 bis 20, betroffen hiervon sind 7%. Sie werden meist in Institutionen untergebracht. Ein Schulbesuch ist kaum möglich. Oft ist eine schwere Intelligenzminderung mit zusätzlichen Behinderungen wie Lähmungen etc. verbunden. Und schwerste Intelligenzminderungen. Man spricht von ihnen bei einem IQ von 19 bis 0. Circa 1% der Menschen sind davon betroffen und mehrheitlich sind dies Pflegefälle mit Mehrfachbehinderungen. Welche Ursachen kommen bei Intelligenzminderungen in Frage? Die Ursachen der Intelligenzminderung sind in 50% der Fälle nicht bekannt. Vorgeburtlich kommen in Frage Genmutationen, Fehlbildungssyndrome, Chromosomenanomalien oder exogen, also von außerhalb verursacht, wie Krankheiten oder auch Drogenmissbrauch der Eltern. Während der Geburt können Geburtstraumata auftreten und nachgeburtlich können Schäden wie Entzündungen und Tumore auftreten. Welche Symptome können bei Intelligenzminderung auftreten? Probleme beim Anpassen an neue Situationen, Schwierigkeiten beim Unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem, Antriebs- und Affektstörungen, großer Bewegungsdrang mit Kurzschlusshandlung und unter Umständen Selbstverstümmelung und auch psychische Störungen. Mit welchen Methoden erfolgt die Diagnostik bei Intelligenzminderung und was muss differenzialdiagnostisch beachtet werden? Zur Diagnose bedarf es genauer Untersuchungen mittels internistisch-neurologischen Methoden, neuropsychologischen Tests, apparativer und laborgestützter Untersuchungen, psychogenetischer Untersuchungen bei Verdacht auf ein Syndrom. Differentialdiagnostisch müssen Demenzzustände und frühkindlicher Autismus ausgeschlossen werden. Welche Therapiemöglichkeiten kommen bei Intelligenzminderung in Betracht? Die Therapien beziehen sich auf die auftretenden Symptome. So sind bei motorischen Störungen Übungsbehandlungen notwendig. Ebenso haben sich verhaltenstherapeutische Ansätze, beispielsweise bei Selbstverletzung, aber auch für alle anderen Lebenssituationen wie selbstständig essen etc. bewährt. Unterstützung und Beratung der nahestehenden Personen ist von großer Bedeutung. Was sind umschriebene Entwicklungsstörungen und welche gehören dazu? Bei den umschriebenen Entwicklungsstörungen handelt es sich um Störungen oder Auffälligkeiten im Rahmen der menschlichen Entwicklung, wie Sprechen und Sprache, Artikulationsstörungen, expressive Sprachstörung, rezeptive Sprachstörung und erworbene Aphasie mit Epilepsie, das sogenannte Landau-Kleffner-Syndrom. Beschreiben Sie die Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache. Hier handelt es sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Die Störungen können nicht direkt neurologischen Störungen oder Veränderungen des Sprachablaufs, sensorischen Beeinträchtigungen, Intelligenzminderungen oder Umweltfaktoren zugeordnet werden. Sie ziehen oft weitere Folgen nach sich, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und im Verhaltensbereich. Was sind Artikulationsstörungen? Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der die Artikulation des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt, seine sprachlichen Fähigkeiten jedoch im Normbereich liegen. Was sind expressive Sprachstörungen? Eine umschriebene Entwicklungsstörung des sprachlichen Ausdrucks deutlich unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus. Das Sprachverständnis, die rezeptive Sprache, liegt jedoch im Normbereich. Störungen der Artikulation können vorkommen. Was sind rezeptive Sprachstörungen? Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der das Sprachverständnis des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt. In praktisch allen Fällen ist auch die expressive Sprache deutlich beeinflusst. Störungen in der Wortlautproduktion sind häufig. Was ist eine erworbene Aphasie mit Epilepsie, das sogenannte Landau-Kleffner-Syndrom? Bei vorher normalen Fortschritten in der Sprachentwicklung gehen sowohl rezeptive als auch expressive Sprachfertigkeiten verloren. Die Intelligenz aber bleibt erhalten. Typischerweise liegt der Beginn im Alter von 3 bis 7 Jahren, Verlust der Sprachfertigkeiten innerhalb von Tagen oder Wochen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Beginn der Krampfanfälle und dem Verlust der Sprache ist variabel. Als möglicher Grund ist ein entzündlicher enzephalitischer Prozess zu vermuten, also eine Gehirnentzündung. Etwa 2/3 der Patienten behalten einen mehr oder weniger rezeptiven Sprachdefekt. Was sind umschriebene Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten und welche gehören dazu? Der Begriff der umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten umfasst die spezifischen und deutlichen Beeinträchtigungen des Erlernens des Lesens, Rechtschreibens und Rechnens. Ihnen gemeinsam ist die Annahme, dass diese Störungen wesentlich in einer zentralnervösen, kognitiven Störung der Informationsverarbeitung begründet sind. Beschreiben Sie die Diagnose von schulischen Entwicklungsstörungen. Eine der schulischen Fertigkeiten wird mit mangelhaft oder ungenügend benotet, beziehungsweise sie erhält eine bei weniger als 3% der Schulkinder erwartete negative Bewertung. Der Leistungsstand des Kindes in der gestörten schulischen Fertigkeit liegt deutlich unter dem Intelligenzniveau und ist nicht durch eine Intelligenzminderung erklärbar. Die Entwicklungsstörung muss spätestens bis zum 5. Schuljahr in Erscheinung getreten sein und die Beeinträchtigung darf nicht direkt Folge mangelnder Lerngelegenheit sein und unkorrigierte Seh- oder Hörstörungen oder andere neurologische Erkrankungen erklären dies nicht.